Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast und mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin Patrick und wir beschäftigen uns heute wieder mal mit der Kampagne zu der Schatten des Dämonenfürsten, den Geschichten aus dem Schatten und zwar genauer dem ersten Abenteuer daraus, dem Ernter des Leids. Wir werden hier alles berichten, was dort drin steht, unsere Spielerfahrung, so ein paar Tipps. Das heißt, für Spieler ist es nicht geeignet, hier jetzt weiterzuhören, tut uns leid. Aber sagt auch dem Spielleiter Bescheid, dass er hier reinhören soll. Ich glaube, das kann nicht schaden.
Das gilt auch für alle weiteren Episoden. Also sollte diese Warnung mal fehlen, nicht irritieren lassen. Wir erzählen wirklich alles. Und zwar beginnen wir auch jetzt damit. Das heißt also ab jetzt abschalten.
Genau, worum geht's denn im Abenteuer, Daniel?
Ja, das Abenteuer ist relativ kurz gehalten. Es ist für Anfängercharaktere, das heißt, wir starten auf Stufe 0 und es geht darum, den verschwundenen Priester Vater Gregorius zu finden. Das ist die Aufgabe, die die Charaktere lösen müssen und das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es klingt, denn Vater Gregorius ist nicht nur verschwunden, er wurde von einem Organräuber festgehalten in dem Haus eines Dämonologen namens Moore. Das ist so ein altes, heruntergekommenes Haus in dem Stadtviertel Kummer. Aber bevor die Charaktere da hinkommen, schauen wir doch erstmal, wie werden sie denn in dieses Abenteuer involviert?
Das kann man ja an den Hintergründen der Charaktere und den Berufen, die sie zuletzt hatten oder haben, festmachen. Zum Beispiel könnte jemand, der eben einen religiösen Beruf hat, den Priester womöglich persönlich kennen oder zumindest in der Gemeinde die Unruhe mitbekommen haben, sodass aus dem Grund sich eine Ermittlung ergibt, was mit dem guten Pater passiert ist. Oder man ist als kriegerischer Charakter irgendwie mit den Braunröcken verbunden und wird darauf angesetzt, das zu tun, oder ist da sogar noch in den Strukturen der Stadtwache drin und findet ein bisschen nervig, dass da vielleicht auch nicht gut genug gearbeitet wird. Das sind so einige Anhaltspunkte, die auch im Buch genannt werden.
Bei uns in der Gruppe war es relativ einfach. Wir hatten eine zufällige Charaktererschaffung, bei der sich herausstellte, dass die Gruppe gemeinsam ein Detektivbüro in Kreuzingen betreibt. Das heißt also, es war sehr leicht, die Gruppe auf den Pfad von Vater Gregorius zu bringen, indem nämlich Alissa, eine Wächterin der Stadt Kreuzing, zu ihnen kam und gesagt hat, dass seit einiger Zeit Leute in Kummer verschwinden und dass die Stadtwache nicht interessiert ist, das aufzuklären. Aber jetzt, wo Vater Gregorius weg ist, der sehr beliebt war innerhalb dieses Stadtviertels, weil er sich um die Armen gekümmert hat, sollte man doch vielleicht mal einen genaueren Blick hinwerfen, aber die Stadtwache tut immer noch nicht so wahnsinnig viel. Das brachte also dann unser Detektivbüro auf den Plan und die begannen dann sofort mit den Ermittlungen.
Also man kann in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal Kummer deutlicher ins Spiel bringen, den Stadtteil, der eben von Kreuzingen, ja, das Armenviertel der Stadt ist. Es kümmert sich eigentlich keiner um die Leute vor Ort und das bringt das Ganze dann noch so ein bisschen zusätzlich mit sich. Außer eben Vater Gregorius, der dort versucht hat, den Armen ein wenig unter die Arme zu greifen.
Ziel dieses Abenteuers ist es, zum einen die Charaktere mit der Stadt ein bisschen zu verknüpfen. Wie du schon sagtest, Kummer, das Armenviertel. Aber Kreuzing hat eben noch viele andere Viertel. Das heißt, es könnte eben sein, dass man auch da später in den Abenteuern ein bisschen mit verknüpft wird. Hier ist aber das Ziel, erstmal Kummer kennenzulernen. Und gleichzeitig beobachtet man ein bisschen die Charaktere darin, was sie so tun. Es gibt ein ganz nettes Abenteuer, das heißt Missetat in letzter Hoffnung. Das befindet sich in dem Band Der Gott in der Tiefe. Und da gibt es so eine kleine Liste, was die Charaktere für Aktionen machen und welchen Pfad sie dann einschlagen, wenn sie Lehrlinge geworden sind. Das bedeutet also, wenn jemand gerne zuschlägt mit dem Schwert oder mit dem Knüppel oder der Axt und so weiter, immer nach vorne prescht, die Aufgaben gerne mit Gewalt löst, dann wäre vielleicht der Krieger eine interessante Figur für ihn als nächstes. Wenn jemand die geheimnisvollen Schriftrollen liest und die merkwürdigen okkulten Zeichen deutet, dann könnte er vielleicht der Zauberkundige werden. Und wenn jemand gerne herumschleicht, Informationen sammelt und so weiter, dann ist es vielleicht der Schurke. Und wer sich besonders vielleicht mit Vater Gregorius hier in Verbindung sieht, der könnte vielleicht dann zum Priester werden. Ich habe da extra so eine Liste gemacht, habe mir so ein paar Ideen gemacht. Da kommen wir im Laufe des Abenteuers nochmal zu, gerade zum Ende hin. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch. Da kann man den Spielern dann einen Tipp geben, was sie als nächstes spielen können. den müssen die aber nicht befolgen. Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, ja, ich habe zwar viel rumgehauen mit dem Schwert, aber ich würde eigentlich doch lieber den Zauberkundigen wählen.
Fangen wir aber vielleicht mit dem Abenteuer an und fragen uns, wie können die Charaktere denn auf die Spur des guten Vater Gregorius kommen? Ein Anhaltspunkt, der beschrieben wird, ist natürlich, seine Gemeinde aufzusuchen, seine Heimat zu inspizieren, zu gucken, ob es dort weitere Hinweise gibt und auch mit der Gemeinde zu sprechen. Ein anderer Weg, den hattest du gerade schon angesprochen, ist eben diese Wachtmeisterin Alyssa, die die Ermittlung bisher geführt hat, eben mit ziemlich wenig Druck dahinter, weil man sich eben nicht unbedingt um den alten Pitt, den einen Koppel, so kümmert, wie man es dann später bei Vater Gregorius ja tut. Und so kann man dann über verschiedene Anhaltspunkte und verschiedene Nachforschungen kommt man dann zum gefallenen Soldaten.
Insgesamt sind 6 Leute verschwunden und diese 6 Leute haben gemein, dass sie alle im gefallenen Soldaten einkehren. Das ist so eine ziemlich heruntergekommene Taverne in Kummer und da kann man die wichtigsten Informationen bekommen, denn dort findet man heraus, dass alles zu dem alten Murhaus deutet. Das ist das Haus des Dämonologen, in dem sich der Organräuber auch befindet. Während dieser Nachforschungen gibt es allerdings auch eine kleine Zufallstabelle, bei der der Organräuber eben des Nachts durch die Gegend läuft und neue Opfer sucht. Also der wird auch weiterhin Leute töten und Leute werden weiterhin verschwinden, wenn die Charaktere nichts tun. Und bei uns war es so, dass wir sofort in der ersten Nacht gewürfelt haben und der Organräuber sieht in den Spielercharakteren ein potenzielles Opfer. Das führte dann dazu, dass es eine Kurzauseinandersetzung gab und die Charaktere mussten gar nicht mehr viel weiter nachforschen, denn sie konnten den Organräuber, der schwer verletzt war, folgen bis zum Murhaus. So lief es bei uns in der Runde beispielsweise. Und das ist dann etwas anders, wie es eben hier beschrieben ist.
Ich hatte ja noch eine Runde, wo ich selber spielleite. Also bei Daniel spiele ich ja. Ansonsten habe ich ja eine Runde, wo ich selber spielleite. Da war es dann eher der klassische detektivische Weg, wo man dann irgendwann das Murhaus im Zuge der Ermittlungen mal fallen lassen muss und irgendwie düstere Geschichten oder düstere Leute, die sich in der Stadt bewegen, mit der Kapuze und so ein bisschen vorbereiten kann, was dann passiert. Idealerweise sollte es dann natürlich dazu kommen, dass die Spielercharaktere sich auch zum Murhaus hinbewegen. Da wartet noch eine kleine Überraschung auf sie, denn das Murhaus wird von den schweren Jungs bewacht, einer Ganovengilde, die eben ein paar Schläger dort einen Auftrag zur Seite gestellt hat, um das Haus zu bewachen. Und da kommen wir auch gleich zu dem Hintergrund des Ganzen, nämlich die Bruderschaft der Schatten, die im Murhaus nach einem alten Relikt gesucht hat, es auch gefunden hat und dann eben die schweren Jungs damit beauftragt hat, dafür zu sorgen, dass dort sonst niemand auftaucht.
Das Murhaus ist sozusagen der Kern dieser ganzen Kampagne. Damit beginnt das alles, denn der Dämonologe Mur hat damals von Lucretia, einer Vampirin, das Auge des Dämonenfürsten gestohlen. Und das Auge des Dämonenfürsten benutzt Katandramus, das ist der derzeitige Führer des Kultes, um den Dämonenfürsten zu beschwören. Und dieses Auge wurde eben in dem Murhaus versteckt vor der Vampirin, und zwar in einem Sarkophag, der auch nicht ausgespäht werden kann. Also man konnte keinen Zauber benutzen, um dieses Auge zu finden. Und die Vampirin weiß also überhaupt nicht, wo das Auge ist. Und jetzt wird das Auge wiedergefunden und das bringt diese ganzen nachträglichen Situationen in Gang und führt dann dazu, dass Kreuzing in ziemlich große Gefahr gerät und die ganze Welt in ziemlich große Gefahr gerät. Das Abenteuer selber hat 2 Teile. Der erste Teil sind diese ganzen Nachforschungen. Und dann kommt der zweite Teil, diese kleine Geisterhaus-Situation in dem Murhaus.
Das beginnt dann natürlich, wie man das von Häusern kennt, im Erdgeschoss, wo man auch gleich eine gruselige Szene bekommt, nämlich eine Frau, die sich dort als Geisterscheinung die Kehle durchschneidet und damit gleich auch deutlich macht, man hat es hier mit einem gruseligen Haus zu tun. Es ist sonst sehr heruntergekommen, eben nicht mehr bewohnt und man kann dort einige Zeit herumstöbern, aber das Hauptaugenmerk fällt dann hoffentlich irgendwann auf eine Geheimtür, die sich dort befindet und die in den Keller führt, wo sich dann, du hattest es schon gesagt, der Sarkophag befindet und wo es dann zum großen Finale kommen kann.
Das ist dann die Schatzkammer des Dämonologen und da gibt's auch noch andere merkwürdige Gegenstände. Da sind 2 Monster drin, der Organräuber und der Ghoul. In meinem Fall, ich habe den Ghoul weggelassen, ich fand den Organräuber ausreichend. Der ist ziemlich stark, der war in unserer Gruppe schon verwundet, hat aber trotzdem noch dafür gesorgt, dass fast einer unserer Spieler, der Frank, daran gestorben wäre, weil wenn der Organräuber einmal gut trifft, ist das schon für einen Stufe 0 Charakter ziemlich viel Schaden, der da ausgeteilt wird.
Genau, also bei uns war es ein bisschen anders. Ich hatte ja schon beschrieben, meine Charaktere Charaktere sind ihm nicht direkt begegnet, sondern die hatten eben die Nachforschung gemacht und sind tagsüber in das Moorhaus hineingegangen. Und dadurch ergab sich natürlich die Situation, dass dieser Organräuber bei mir noch im Sarkophag gelegen hat und geschlafen hat. Er ist ja eher nachts aktiv. Mhm. Die Charaktere sich aber erstmal um Vater Gregorios gekümmert haben, der sich dort befindet. Der Ghoul war bei mir so ein bisschen wie ein Haustier in einem Käfig gehalten. Der war nicht so einfach da. Die hätten sie ignorieren können. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie am Ende mit ihm gemacht hatten. Aber es hat dann natürlich diesen Überraschungseffekt gegeben, als plötzlich von hinten der Organräuber sich an die Charaktere angemacht hat. Und auch wir hatten die Situation, dass es ziemlich spitz auf Knopf stand. Auch mit dem Clou, dass der Organräuber ja die Fähigkeit hat, sich komplett zu regenerieren, wenn er Körperteile von einem anderen Charakter aufnimmt. Und das wirklich bei uns die Situation hatte, dass ein Charakter am Boden lag und der quasi schon angefangen hatte, sich in die Gedärme hinein zu wuseln, um seine Stärke wieder zu erlangen, und die anderen in dem Moment mit, ich glaube, wir haben es dann über Gelegenheitsangriffe oder sowas gemacht, ihn dann in letzter Sekunde töten konnten, bevor er wieder zu neuer Stärke gekommen wäre und der Kollege gestorben war. Also hatten wir da auch wirklich das Finale an der Stelle.
Das ist ein ziemlich schrecklicher Gegner, ja. Aber das soll auch so sein. Das setzt so ein bisschen die Stimmung. Wenn man die Schatzkammer dann ein bisschen durchsucht, findet man einige interessante Objekte. Ich habe den Objekten noch einige Sachen hinzugefügt, um auch nochmal auf diese Fahrtpunkte hinzuarbeiten. Das heißt, man konnte zum Beispiel das Amulett des neuen Gottes finden von Vater Gregorius. Das hätte dann einen Punkt gegeben beim Priester. Es gab das Schwert aus grünem Metall, das ist ohnehin da. Das ist wirklich auch nur grün, da ist nichts Besonderes dran. Das hindert dich aber als Spielleiter auch nicht daran zu sagen, oh, vielleicht ist es doch interessant. Das wäre dann ein Punkt für den Krieger. Es gibt ein seltsames Zauberbuch, das habe ich hinzugefügt. Das wäre ein Punkt für den Zauberkundigen. Und dann gibt es einen seltsamen Schädel, der ebenfalls ein Punkt für den Zauberkundigen ist. Für den Schurken ist mir nichts Besonderes eingefallen. Aber es gibt dann noch so ein paar andere Dinge. Zum Beispiel mag ich das ganz gerne, wenn da Fläschchen mit seltsamem Inhalt sind. Und dann muss man irgendwie die probieren oder so oder herausfinden, was es überhaupt ist, bevor man das trinkt. Vielleicht ist es ein Heiltrank, vielleicht ist es aber auch ein Trank, der dich auf 30 Zentimeter schrumpfen lässt oder so. Sowas finde ich eigentlich immer ganz spannend. Könnte dann auch in späteren Abenteuern nochmal nützlich sein oder auch für Verwirrung sorgen.
Ich glaube, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist eine Leiche, die man dort finden kann, nämlich die eines Kultisten. Zum einen bringt das nochmal so ein bisschen in Erinnerung, dass da wohl mehr passiert ist als nur dieser Leichenräuber, der dort sein Unwesen treibt. Sondern dieser Kultist hat eben eine Tätowierung mit einem gehörnten Schädel auf dem Arm. Und der wird im Laufe der Kampagne immer wieder irgendwie auftauchen und dadurch eben diese Bruderschaft, eine Verbindung dieser Bruderschaft aufbauen.
Genau, und das werden wir im zweiten Abenteuer direkt wiedersehen, wo es um eine Entführung geht. Aber das hören wir uns dann im zweiten Abenteuer an. Und bis dahin viel Spaß noch bei der Vorbereitung und beim Spielen natürlich. Und bis zum nächsten Mal dann.
Ja, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.